Vorneweg noch zwei Sachen. Zum einen ist es jetzt ein wenig schade natürlich, dass Frank morgen nicht referiert, weil ich nämlich den Rassismusteil bei der ganzen Angelegenheit relativ weitgehend rausgelassen habe. Ich werde gleich so einen kleinen Bogen dazu machen. Und das ist aber natürlich deswegen ein wenig unvollständig, wenn man sagt, das geht zu Sarrazin. Und ja, werden wir gleich gucken oder in der Diskussion gucken, was wir damit machen. Das andere ist, ich werde so ungefähr eine Stunde ein bisschen drüber reden. Ich kann es nicht so genau sagen, weil der hintere Teil ein bisschen dichter ist, als ich ihn gerne gehabt hätte. Weil ich gemerkt habe, das passt nicht alles rein, was ich sagen will. Das übliche Problem. Und dann schreibt man dichter. Ich werde versuchen, das ein bisschen auseinander zu pflücken. Ja, wenn es am Ende zu viel wird, müsst ihr das sagen, dann lasse ich einfach einen Teil davon weg. Ja, und ansonsten würde ich anfangen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ist immer schön, bei euch zu referieren. Und ja, fang einfach mal an. Die Sarrazin-Debatte bestand, das werdet ihr wahrscheinlich alle in Erinnerung haben, aus zwei Strängen. Der eine war eine Zuspitzung der Integrationsdebatte in Tüdelchen, also die Fortentwicklung des Rassismus gegen Migrantinnen, bestimmt von der fixen Idee, dass diejenigen, denen noch gnadenvoll in Tüdelchen Gastfreundschaft gewährt wird, gar nicht die Absicht hätten, in Zukunft dem hiesigen nationalen Wesen gemäß zu leben. Produziert und aktualisiert werden auf diesem Strang Bilder des Fremden. Um ihn werde ich mich im Folgenden immer nur an den Punkten kümmern, von denen aus der Zusammenhang entwickelt werden könnte, beziehungsweise ich werde gleich eine kurze Skizze geben, wie ich mir den Zusammenhang vorstelle. Der zweite Strang war eine Debatte um genetischen Determinismus versus Bildung. Aufgehängt an Sarrazins Rede von der Erblichkeit der Intelligenz und der mangelnden Gebärfreudigkeit deutscher Akademikerinnen. Aus diesem Strang stammt die Überschrift des Buchs, also Deutschland schafft sich ab, weil dies und die These von der Sozialpolitik, die keine Arbeitsanreize setze, die Hauptbeweise für die prognostizierte Abschaffung Deutschlands sind. Er ist insofern auch die Klammer des Buchs, als er den antimuslimischen Rassismus einschließt, weil im Gegensatz zu anderen Einwanderergruppen und Einwandererinnengruppen Muslime sich ihrer kulturellen Eigenarten wegen der Integration widersetzen. Also er macht da, das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, eine ziemlich strikte Unterscheidung zwischen denjenigen, die herkommen und sich nach einer Generation integriert haben und denjenigen, die das aus kulturellen Gründen nicht tun. Und das sind halt die Muslime. Dieser Strang produziert nicht Bilder des Fremden, sondern Selbstbilder und Wahrnehmungsformen. Das heißt, das geht in ihm immer um die Frage nach der Beschaffenheit dessen, was da so Deutschland, unsere Gesellschaft oder schlicht wir heißt und um die Identität der Einzelnen hiermit. Die Frage, die ich behandeln werde, ist, wie es historisch dazu kam, diesen Zusammenhang rassenbiologisch zu bestimmen und was die heutigen Bedingungen der Wiederaufnahme dieser Bestimmungen ist. Den historischen Teil werde ich anhand zweier Autoren aus dem Kontext der konservativen Revolution darstellen, nämlich Oswald Spengler und Ortega y Gasset. Und die nehme ich deswegen, weil die innerhalb dieser ganzen Angelegenheit wieder so ein bisschen Gegenpole sind. Also wenn man irgendwie diesen Punkt von gestern hat mit der konformistischen Revolte, beziehungsweise als sich auch den Begriff der konservativen Revolution denkt, dann hat man ja da einen Widerspruch. Man hat den revolutionären Part und man hat den konservativen Part. Und die sind natürlich beide, also die sind dieser Widerspruch jeweils in ihren Theorien. Aber Spengler ist eindeutig da der Revolutionäre, wenn man das da nochmal unterteilt, und Ortega y Gasset, der Konservative. Also ich weiß nicht, wenn euch die gar nichts sagen, von Oswald Spengler ist irgendwie dieses Der Untergang des Abendlandes und von Ortega y Gasset das berühmte Buch heißt Der Aufstand der Massen. Also, doch, so ist es, ja. Ja, ja. Mit dieser thematischen Anordnung folge ich einem Stück weit der zentralen These in dem Buch Deutschlands neue Rechte, Angriff der Eliten von Spengler bis Sarrazin von Volker Weiß. Hierin, das ist jetzt gerade neu erschienen, hierin wird Sarrazin in eine geistesgeschichtliche Linie mit der konservativen Revolution gestellt. Eine These, die ich zwar nicht für zutreffend halte, auch Sozialdemokratinnen waren historisch in der Lage, rassenbiologisch zu argumentieren. Also man muss gar nicht diesen Sprung machen. Die These trägt allerdings so weit, als Weiss mit ihr herausstellen kann, dass es sich bei allen auf seiner Linie liegenden Autoren um Untergangspropheten handelt. Auch wenn dieser selbst eine Ideengeschichte konservativ-reaktionärer Kulturkritik schreibt und keinerlei Krisentheorie betreibt, liegt es selbstverständlich nahe, einen solchen Bezug herzustellen. Und es ist eigentlich vielmehr verwunderlich, dass das die ganze andere Literatur zur konservativen Revolution noch nie gemacht hat. Ja, aber zunächst zur Skizze des Verhältnisses zu den rassistischen Fremdbildern. Diese selbst lassen sich meines Erachtens ihrem Inhalt nach nicht als Krisenphänomen deuten. Vielmehr sind sie Produkte einer im bürgerlichen Sinne gelungenen Subjektbildung. In ihnen ist die Norm in Bezug auf die anderen als Abweichung und als determiniert erscheinen, bestimmt durch Geist und Freiheit. Die anderen hingegen sollen beschränkt sein durch Natur oder Kultur. Die relative Eigenständigkeit dieser beiden Pole, also die Fremdbilder und die Selbstbilder, lässt sich auch darin erkennen, dass es genügend Positionen gibt, die Sarrazin in dem einen Punkt billigend in Kauf nehmen, während sie ihn beim anderen verteidigen, beziehungsweise im Falle des postantideutschen Rassismus ihre eigene weitgehende Übereinstimmung mit der liberal-konservativen Islamkritik hinter ihrer Ablehnung der Rassenbiologie verstecken. Nicht wenige derjenigen, die als scharfe Gegner von Sarrazins Biologismus auftraten und so den zweiten Strang stark machen in der Debatte, umarmten ihn auf dem anderen Pol. Sigmar Gabriel, also der SPD-Vorsitzende, etwa schrieb, es gebe, Zitat Gabriel, keinen Grund, Sarrazin oder andere zu kritisieren, wenn sie diese mangelnde Integrationsbereitschaft anprangern. Zitat Ende. Das ist aus dem Text, der hieß zuerst mal Anleitung für Menschenzucht, war in der Zeit, dann gab es Proteste und seitdem heißt er welch hoffnungsloses Menschenbild. Implizit unterstellt Gabriel sogar, Sarrazin meine den Rassismus gar nicht ernst. Wieder Zitat Gabriel. Dass in Sarrazins Buch Muslime vorkommen, liegt vor allem daran, dass sie in unserer Gesellschaft meist unten anzutreffen sind. Für Thilo Sarrazin sind sie fast zufällige Beispiele in einer wesentlich grundsätzlicheren Debatte. Zitat Ende. Und diese grundsätzlichere Debatte gehe um die Frage, ob es oben und unten aus biologischen Gründen gebe. So war die Zuspitzung von Gabriel in diesem Artikel. Frank Schirmacher, also der FAZ-Mitherausgeber, den ich als zweites Beispiel für die Kritikerin nehmen möchte, argumentiert in die gleiche Richtung. Sarrazins Statistiken seien, Zitat Schirmacher, was die demografische Lage des Landes angeht, keine Meinungen, sondern Fakten und völlig korrekt. Zitat Ende. Daher ist der Text ein fataler Irrweg. Und die weiteren Texte von den beiden sind, Zitate von den beiden sind auch wieder aus diesen Texten. Auf dieser Linie sei das Buch, wieder Zitat Schirmacher, die Verteidigung der eigenen oder auch der abendländischen Kultur vor der demografisch indizierten Bedrohung, vor allem durch muslimische Milieus. Es gibt unzählige solcher Bücher und ein weiteres wäre der Rede nicht wert. Zitat Ende. Die Gleichgültigkeit gegenüber einer weiteren Verteidigung des Abendlandes heißt bei einem Konservativen wie Schirmacher natürlich, dass er sich in dieser Disziplin von keinem Sozialdemokraten etwas vormachen lassen will, und da er nichts drinsteht im Buch, was er und seine Kumpels nicht schon besser gemacht hätten. Dementsprechend hat seine Kritik die Stoßrichtung, dass sich die Kultur so, aber eben nicht verteidigen lasse. Der Vorwurf ist, Sarrazin wolle, wieder Zitat Schirmacher, eine völlig neue politische Debatte auslösen, die im Kern biologisch und nicht kulturell argumentiert. Sarrazin spreche, weiter Zitat, wenn er von Kultur redet, nicht vom Erbe, sondern vom Erbgut. Zitat Ende. Am Ende ruft er dann aus dieser Perspektive zum Bündnis von Mob und Elite gegen Sarrazin auf, aber im Sinne von dessen Rassismus. Nochmal Zitat Schirmacher. Er hat Recht in vielem, aber seine Antwort ist so radikal, dass sie vor muslimischen Milieus nicht Halt machen wird. Sie betrifft alle, das sollten seine Anhänger wissen. Zitat Ende. Mit dem Rassismus kann Schirmacher also nicht nur leben, er forciert ihn sogar, um gegen den Biologismus zu punkten, den es angeblich bei Sarrazin gibt. Aus der Sicht der linken Biologismuskritik müsste das eigentlich unmöglich sein. Also, weil das ja immer, da ist ja Biologismus und Argumentieren mit Natur immer nur eine Projektion sozialer Tatsachen und deswegen kann der Biologismus eigentlich nichts Eigenständiges sein. Also dass ich selbst in Natur denken, ist kein eigener Gegenstand in dieser Theorie, sondern es ist immer nur ein, das was in der Gesellschaft passiert, muss passieren und deswegen wird es mit Natur erklärt. So funktioniert ja im Groben diese Theorie, was also immer wenn von Biologismus die Rede ist. Ein weiterer Hinweis auf die Eigenständigkeit beider Pole und die relative Unabhängigkeit des rassistischen Fremdbildes ist, dass zwar alle rassenbiologisch orientierten Weltanschauungen mit Rassismen einhergingen und offensichtlich auch heute noch gehen, allerdings scheinen die Rassismen selbst austauschbar bzw. den Machtrivalitäten auf dem Weltmarkt unterordbar. Die Rolle, die die Vorstellung von Islam und Islamismus bei Sarrazin bzw. allgemein in den aktuellen Debatten spielen, hatten nach dem Ersten Weltkrieg die des Russentums und des Bolschewismus inne. Die Funktion für das Selbstbild der Deutschen lässt sich ähnlich skizzieren. Auch das Russlandbild war nicht unmittelbar geprägt von dem rassistischen Bild der Eigenarten dieser Völker, heute Kulturen, sondern einerseits von den Fantasien, die eine gesellschaftliche Umwälzung im Einflussbereich einer Großmacht auslöst und andererseits von den Bedingungen, sie überhaupt als Volk bzw. Kultur betrachten zu können. Also da was vorausgesetzt ist. Beide Aspekte finden sich bei Sarrazin als anthropologische Grundannahmen. Zitat Sarrazin: Der Mensch ist ein territorial orientiertes Wesen. Diesbezügliche Instinkte sind tief in ihm angelegt. Das beginnt bei der eigenen Wohnung, setzt sich fort am Gartenzaun und reicht bis zur Staatsgrenze. Zitat Ende. Diese spezifische Form des nationalen Denkens vorausgesetzt, ergibt dies die Gegenüberstellung von eigentlichem Wesen, also den Fantasien von der russischen Seele, dem Islam und der dieses Wesen wahlweise entstellenden oder ausdrückenden Umwälzung. Und das sind dann der Bolschewismus oder der Islamismus. In diesem Rahmen verteilen sich dann Zuneigungs- und Abscheubekundungen. Werden die Protagonistinnen der Debatte nach diesem recht simplen Muster sortiert, ergibt sich bereits ein ziemlich genauer Überblick darüber, wie sich zurzeit eben die Feuilletons sortieren. Für die Gegenwart heißt das, der Islam kann dann in Differenz zum Islamismus entweder begrüßt oder abgelehnt werden. Ersteres, also Islam begrüßen und Islamismus ablehnen, sind die zumeist selbst christlich-religiösen Freundinnen des kulturellen Dialogs. Letzteres die Rechte, die ihre Überfremdungsangst betont. Umgekehrt kann aber auch das zentrale Interesse dem Islamismus gelten, der in Differenz zum Islam entweder bewundert wird, also bei der NPD und bei den autonomen Nationalisten, oder abgelehnt wird. Das sind dann die autoritären Liberalen, die es in Deutschland selten gibt, aber irgendwie dann die ganze Linie, wie heißen sie hier in Holland und in Skandinavien. Genau. Und zu allem gibt es dann auch noch diejenigen, die eine dieser Optionen als linke Variante aufrechterhalten möchten, ohne sich um die nationalen Konstitutionsbedingungen des Blicks, der überhaupt teilt zwischen diesen Kulturwesen und der politischen Änderung, ohne sich um die nationalen Konstitutionsbedingungen des Blicks zu kümmern. Deswegen ist ihnen ausgesprochen schwerfällt, sich von den offen Nationalen zu unterscheiden. Inhaltliche Verfechterinnen der neuen gesellschaftlichen Entwicklung gibt bzw. gab es natürlich auch. Aber in Bezug auf die öffentlichen Debatten tut das relativ wenig zur Sache. Die Kommunistinnen, also nach dem Ersten Weltkrieg, ohne national strukturiertes Russlandbild, dürften zu vernachlässigen sein. Und die islamistischen Konvertiten heute sind es erst recht, weil dem Islamismus der universalistische Anknüpfungspunkt fehlt, den der Bolschewismus als Emanzipationsversuch hatte. Weiterhin gibt es in jeder dieser Varianten, also jetzt wieder zurück zu diesen vier Punkten, in jeder dieser Varianten Fantasien, die von der Identität der beiden Pole ausgehen. Also bisher war ja, die sind erstmal gegenübergestellt, wobei jeweils einer den anderen überlagern und das als verdrängtes Wunschbild erscheinen wird, weil die Differenz ja der Ausgangspunkt war. Sarrazin ist ein Beispiel, in dem die Identität vom Islam ausgeht. Alle diese Bilder gehen emotional mit einer im psychoanalytischen Sinne ambivalenten Mischung aus Ehrfurcht und Hass konform, beziehungsweise formuliert in Bezug auf die Handlungsfähigkeit der Subjekte, mit dem widersprüchlichen Ineinander einer Identifikation mit dem Aggressor, also in den Fantasien der Islam, wir werden islamisiert und so weiter, da ist die Niederlage eigentlich schon gegeben, Also mit den Widersprüchen ineinander einer Identifikation mit dem Aggressor und der Projektion eigener Herrschaftsansprüche. Diese Ambivalenz bringt die relativ stabile Anordnung der Subjekt-Objekt-Hierarchie, die im rassistischen Überlegenheitsgefühl resultiert, ins Wanken. Also der rassistische Ausgangspunkt. Die rassistischen Bilder selbst waren jeweils die Grundlage hierfür. Sie schufen die Distanz zum Objekt, die es erlaubt, sie anschließend zur Projektionsfläche eigener Herrschaftsansprüche zu machen, auf die dann die Identifikation mit dem Aggressor folgen kann. Als solche sind sie dann entweder Verbündete im Geiste oder Todfeind. Dazwischen kann es nichts geben, wohl aber plötzliches Schwanken von einem Pol zum anderen. Der Nationalbolschewismus der konservativen Revolution etwa verträgt sich in dieser Hinsicht bestens mit dem Bild vom slawischen Untermenschen, und mit dem Islam dürfte das ähnlich sein. Also auch die ganzen 20er Jahre hindurch gab es gerade in diesen Kreisen der konservativen Revolution eine ganz starke Faszination für Russland. Weil das ist das Barbarische, was den Deutschen fehlt, die sind viel zu zivilisiert und solche Fantasien waren das. Und die, genau, und dieser Spengler auch. Gleichzeitig war das eine unmittelbare Vorläuferbewegung des Nationalsozialismus. Und da hat man ja erstmal einen Widerspruch. Und ich glaube, der ist natürlich auf dieser Ebene ein Widerspruch. Und den gleichen hat man, glaube ich, zum Islam und zum Islamismus heute wieder. Die Ehrfurcht hat damit auch ein autoaggressives in Bezug auf die Furcht beziehungsweise narzisstisches in Bezug auf die Ehre Element. Denn der Aggressor, mit dem sich da identifiziert wird, ist zwar der Weltlage nach eine Partei in einem tatsächlichen Konflikt, der inneren Genesis des Bildes vom Objekt nach, aber die eigene Aggression in diesem Konflikt. Gabriels und Schirmachers Einsatz gegen Sarrazin richtet sich gegen dieses regressive Moment und strebt die Stabilisierung des Rassismus an, beziehungsweise drückt den Wunsch aus, es bei dem schon lange praktizierten Rassismus gegen die Migranten belassen zu können, um die nationale Ordnung zu retten. Also in diesen Punkten der Sarrazin nimmt auch noch die Landsleute mit rein, heißt das, mal hier Stopp, irgendwie, das sind ja alles gute deutsche Subjekte oder zumindest potenziell, lasst es doch erstmal bei den Ausländern belassen. So ist, glaube ich, die Haltung. Und die Motivationslage, warum gegen Sarrazin relativ strikt vorgegangen wurde. Ja, soweit erstmal die Skizze des Verhältnisses des Rassismus zum Hauptthema, dem Zusammenhang zwischen Rassenbiologie und Krise. Der Zusammenhang besteht natürlich darin, also der direkte jetzt zu dem Rassismus, dass in der ambivalenten Konstitution die autonomen rassistischen Subjekte sich selbst im Objekt versenken, also ihre bürgerliche Autonomie opfern. Dies entspricht der Selbstrassifizierung in der Rassenbiologie. Womit wir beim Vorwurf des Biologismus sind. Also so kommt es erstmal, glaube ich, überhaupt dazu, dass der Rassismus, der eigentlich im historischen Vorlauf immer davon ausgegangen ist, dass man selbst zivilisiert, durch Geist bestimmt, autonom und so weiter ist, auf einmal auf die Idee kommt, sich selbst als Rasse zu beschreiben. Das ist eigentlich ein historisches Phänomen, was man ja erklären muss. Wie kommt es überhaupt dazu? Das war jetzt bisher natürlich keine Erklärung, wie es dazu kommt, sondern der psychische Mechanismus, der dabei eine Rolle spielt. Um zu erklären, was es damit auf sich hat, ist aber ein Umweg zu gehen über die populärwissenschaftlichen Theoriebrocken, mit denen Sarrazin seine Fantasien illustriert. Ich zitiere einfach mal aus dem Inhaltsverzeichnis die Kapitelüberschriften. Staat und Gesellschaft, Armut und Ungleichheit, Arbeit und Politik, Bildung und Gerechtigkeit, Zuwanderung und Integration, Demografie und Bevölkerungspolitik. Also das ganze Buch ist ziemlich schlicht, das erkennt man auch schon im Aufbau. Es geht also um die üblichen Themen, von denen der Strang Integration einer ist. Und quer dazu und in der Form der Behandlung dieser Themen entstehen die Vererbungstheorien. Also das ist kein Buch, ich weiß, die meisten werden nicht reingeguckt haben. Man könnte aber irgendwie die Idee haben, wo er noch erklärt, wie das mit der Vererbung jetzt genau ist. Und also auf so einer Ebene, quasi naturwissenschaftlich oder sowas, argumentiert er überhaupt nicht. Die Zuspitzung der Debatte um Sarrazin auf diese beiden Stränge ist dem Inhalt des Buches daher einerseits angemessen, andererseits aber auch verfehlt, weil sie die Schritte ausblendet, die zu den kritisierten Ansichten führen. Das ist auch völlig logisch, denn so weit entfernt vom Rest der Sozial-, Einwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik ist Sarrazin gar nicht. Immerhin ist er seit über 20 Jahren an ihr beteiligt. Also, der mischt da schon ziemlich lange mit, als irgendwie Fachbeamter und sowas. Die öffentliche Debatte zeigt damit die gleiche Verengung auf wie die wissenschaftliche Literatur über die Rassenbiologie. Denn ein Großteil der zur Rassenbiologie zu zählenden Schriften sind komplett die gleiche Sorte von Geist- und Arbeitsanthropologie, wie Sarrazin sie bietet. Es ist hier einerseits gar kein ideologiekritischer Aufwand zu betreiben, um die Bindung des Menschenbildes an den kapitalistischen Arbeitsalltag zu erkennen. Also im Gegensatz zu idealistischen Menschenrechtsideen. Andererseits fällt es unglaublich leicht, diese Verbindung, wie eben der Großteil der diskursanalytischen oder ideengeschichtlichen Literatur, zu kappen und nur den mythologischen Teil zu analysieren, der aus der Thematisierung dieses Arbeitsalltags resultiert. Also dann das Naturbild, das Körperbild und so weiter. In der Regel wird die Geschichte von Rassenbiologie und Rassenhygiene als Wissenschaftstechnik und Medizingeschichte geschrieben. Was genauso berechtigt und gleichzeitig am Thema vorbei ist, wie eben die öffentliche Debatte. Das durchaus aufschlussreiche Standardwerk Rasse, Blut und Gene zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Die Zuspitzung hiervon ist Foucaults Sexualität und Wahrheit Band 1, in dem dieser verselbstständigte Mythos, also gegenüber dem Alltag verselbstständigte Mythos, komplett im Innern zerstört wird, sozusagen entorganisiert, aber trotzdem wird begrifflich im mythologischen Rahmen verblieben. Gleichzeitig ist das ausgesprochen hilfreich und hat enorm zu jenen diskurstheoretischen Analysen beigetragen, die etwa den Rassismus noch in den abstraktesten biologischen Kategorien nachgewiesen haben. Und deswegen kann man nicht sagen, das ist einfach nur verfehlt, was er da macht. Also man muss sich tatsächlich, glaube ich, darum kümmern, zu fragen, was ist der Realitätsgehalt dieser mythologischen Verselbstständigung und was wird darin verhandelt. Die angemessene Behandlung der sozialpolitischen Einzelaspekte fällt unter die übliche marxistische Kritik und wird auch nicht mein Thema sein. Also ich werde mich nicht darum kümmern, was er jetzt da von der Arbeits- und Bildungspolitik hält und wie genau das jetzt ökonomisch zu bewerten ist. Ich möchte die Diskussion gerne zuspitzen auf die Frage, wie und warum die rassenbiologische Verselbstständigung geschieht. Es ist also der reale Gehalt dieser Verselbstständigung zu ermitteln. Herauszuarbeiten ist die Bewegung, durch die sich der Mythos gegen seine Illustrationen verselbstständigt. Wie kommt es, dass soziale Tatsachen, also so positivistisch funktioniert dieses Buch, dass soziale Tatsachen so beschrieben werden und beschrieben werden können, dass sich am Ende ein von diesen Tatsachen völlig gereinigtes mythologisches Ganzes ergibt, von dem jedes Einzelelement als Fremdkörper ferngehalten werden muss? Und warum ist das, was da passiert, etwas anderes als die Rede vom Biologismus impliziert? Zur Verselbstständigung tritt dabei offensichtlich noch eine Verschiebung hinzu, die der männlich-patriarchalen Genealogie der Zeugung von Geist durch Geist entspricht. Denn die eigenartige Ausnahme von obiger Regel, also in Bezug auf die Literatur, bildet die feministische Literatur zur Bevölkerungspolitik, die sehr ausführlich sozialgeschichtlich kontextualisiert, dabei aber einen Kontext herstellt, der wiederum in der zur Diskussion stehenden Schriften kaum bis gar nicht vorkommt, weil sie ohnehin als von Natur gegeben vorausgesetzt wird. Die Rolle der Frauen innerhalb der Reproduktion der Nation. Wie selbstverständlich behauptet Sarrazin, dass es die Akademikerinnen seien, die sich nicht anständig fortpflanzten und damit die Vererbung der nationalen Substanz verweigerten. Er könnte das ja auch den Akademikern vorwerfen, tut er aber nicht. Alle seine Bildungsideale imaginieren zusätzlich Vaterrollen. Die wenigen Stellen, an denen explizit von Frauen die Rede ist, laufen hinaus auf klassisches Verschwinden, Machen weiblicher Tätigkeit und auf buchstäbliche Entqualifizierung. Zitat: Kinderlose bzw. kinderarme akademisch ausgebildete Erzieherinnen verzichten auf eigenen, möglicherweise intelligenten Nachwuchs, um sich der frühkindlichen Erziehung von Kindern aus der deutschen Unterschicht und aus bildungsfernen migrantischen Milieu zu widmen, die im Durchschnitt weder intellektuell noch sozial das Potenzial mitbringen, das ihre eigenen Kinder hätten haben können. Ist das die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, der Bildungsrepublik Deutschland? Zitat Ende. Also, das so formuliert, ist es natürlich ununterscheidbar, ob damit auf Doppelbelastung oder auf zurück an den, ob er damit auf Doppelbelastung oder auf zurück an den Herd hinaus will. Sollen die akademisch gebildeten Erzieherinnen ihren Beruf nicht ausüben und sich stattdessen um die eigenen Kinder kümmern? Dann müsste seiner Logik zufolge auch die Ausbildung Verschwendung gewesen sein. Nur, was macht sie dann eigentlich zu Akademikerinnen, deren Fortpflanzung wertvoll ist? Dahinter kann eigentlich nur die Fantasie stecken, dass es der Mann ist, dessen Erbgut über die Intelligenz bestimmt. Oder umgekehrt, also Doppelbelastung, soll ihre Arbeitsleistung im Gegensatz zu männlich Disziplinierten anstrengungslos aus ihnen fließen, weshalb sie locker beides hinbekommen. Aber der Witz an der ganzen Angelegenheit ist, da redet er gar nicht drüber. Und diese ganze andere Literatur redet da auch nicht drüber. Und deswegen ist dieses soziale-historisch Kontextualisieren im Feminismus was ganz anderes als das, was eigentlich die Literatur machen müsste. Also eben das am Arbeitsalltag behandeln. Ja, das erstmal zum Kontext der ganzen Sache und was die Absicht ist der Entwicklung, die ich jetzt gleich machen werde. In der Bewegung hin zum Mythos ist das zentrale Moment die Idee der Degeneration. Und darauf werde ich mich auch beschränken. Es gibt da noch ein paar andere Aspekte, aber im Kern ist es die Degeneration. Die damit angestoßene Bewegung als verschobene Krisenwahrnehmung zu deuten, ist alles andere als gewagt. Alle Autoren, die ich gleich verhandeln werde, legen dies selbst ausgesprochen nahe. Dass es nicht dazu kommt, liegt wiederum an der Verselbstständigung der Mythologie. Bei Sarrazin fällt der Zusammenhang bereits in der Einleitung ins Auge. Bereits am Ende des ersten Absatzes ist eine Degenerationsthese formuliert. Zitat: Dieser Grundoptimismus und die Jahrzehnte des fast ungetrübten Erfolgs haben aber die Sehschärfe der Deutschen getrübt und die Gefährdungen und Fäulnisprozesse im Inneren getrübt für die Gefährdungen und Fäulnisprozesse im Inneren der Gesellschaft. Im zweiten Absatz schließt Sarrazin dann die Diagnose von Blüte und Niedergang der Gesellschaft unmittelbar mit der Geburtenstatistik und den seiner Ansicht nach dramatisch fallenden Geburtenzahlen kurz. Der mythologisch-völkische Gehalt dieses Kurzschlusses wird am Absatz deutlich, der skizzieren soll, mit welcher Entwicklung sich die Deutschen quasi abgeschafft hätten. Er behauptet hierin, dass nur die Hälfte der Kinder, die im Jahr 2100 geboren werden, Nachfahren der 1965 in Deutschland lebenden Bevölkerung sein werden oder gelebt habenden. Oder so. Weil sämtliche Einwandererinnen in dieser Argumentation gar nicht als Eltern von Deutschen in Betracht kommen, ist der rassistische Ausschluss bereits hiermit als Voraussetzung der Argumentation erkennbar. Gleichzeitig sichtbar ist damit auch eine Fantasie ungesellschaftlicher Einheit der Gesellschaftsmitglieder als Kern des ganzen Zinnobers namens Deutschland. Denn was wäre wohl herausgekommen, wenn jemand die gleiche Spekulation 1920 angestellt hätte? Also ich mache das jetzt mit den gleichen Jahresabständen. Ziemlich sicher ist selbst im permanent einwanderungsfeindlichen Deutschland nur ein Bruchteil der heutigen Kinder Nachfahre der 1875 in Deutschland lebenden Bevölkerung. Mal ganz davon abgesehen, dass diese erst 1871, also 4 Jahre zuvor, zur in Deutschland lebenden Bevölkerung geworden war. Ein Großteil derjenigen, die in Sarrazins goldenem Zeitalter namens 1950er und 1960er Jahre so vortrefflich herumgedeutscht haben mit ihrem Wirtschaftswunderfleiß, dürften nach einer solchen Berechnung vermutlich gar keine Deutschen gewesen sein. Die nationale Qualität, die erhalten werden soll, muss eine ganz andere, eben mythologische Quelle haben. Die völkische Idee, so viel ist also festzuhalten, ist teleologisch auf einen Untergang der Nation ausgerichtet. Es kann in ihr keinen natürlichen Verlauf geben, der nicht zum Zusammenbruch führt. Dies wird nicht aus Fakten geschlossen, sondern aus dem völkischen Prinzip deduziert. Jede Anstrengung gegen die Degeneration ist Propaganda mit dem Ziel, die Dinge nicht so laufen zu lassen, wie sie sind. Der reale historische Verlauf der Zeit ist in der Rassenbiologie immer Verderben, Untergang und so weiter. Dies ist die Keimform der ganzen Idee. Das Prinzip, das das Gegenteil des Verfalls garantieren soll, ist die Vererbung. Und zwar keinesfalls, wie Schirmacher unterstellt, im biologistischen Sinn. Gegenstand ist nicht die Vererbung als Naturprozess, sondern die Vererbbarkeit, also die Bedingung, die das Erben möglich macht. Die Vererbung als Prozess versucht die Biologie immer erst nach dieser Fantasie in Stoffen, Teilchen und so weiter aufzufinden. In der mythologischen Gedankenbewegung dorthin geht sie ganz anders vonstatten. Und Sarrazin macht das direkt am Anfang mit einem natürlich Goethe-Zitat klar. Zitat: Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Und das ist das Leitmotiv direkt des ersten Kapitels. Also da sind immer so hübsche vorangestellte Weisheiten. Die Fixierung auf die Degeneration ist nicht passiv, wie beim Naturprozess, sondern aktiv auf Identität aus. Also darauf, etwas erhalten zu machen. Gleichzeitig will sie aber nicht, wie der klassische Konservatismus, nur bewahren, weil sie das innerste Wesen der Welt ohnehin für unzerstörbar und ewig hält. Das ist die ganz seltsame Konstellation in dieser Zeitvorstellung, die eben jeden tatsächlichen Zeitverlauf für Verderben hält. Wie verhält sich diese Idee nun zur Krise? Also, dass die irgendwas mit der Krise zu tun hat, kann man ja jetzt annehmen. Sarrazin macht hier ebenfalls ganz offen weiter. Die weitere Einleitung, also wir haben jetzt, das waren jetzt die ersten zwei Seiten, also beziehungsweise der Anfang des ersten Kapitels. Die weitere Einleitung referiert die Abfolge der Krisenstationen nicht bis heute, sondern bis zur Wiedervereinigung. Sie endet mit diesem Abschnitt. Zitat: 1989 bis 1991 veränderte der Zusammenbruch des Ostblocks und die Auflösung der Sowjetunion die politische und ökonomische Weltkarte radikal. Die Übernahme der Marktwirtschaft im ehemaligen Ostblock, vor allem aber die Übernahme der Marktwirtschaft in China und Südostasien, leiteten eine starke und noch anhaltende Veränderung der Gewichtsverteilung in der Weltwirtschaft ein. Diese stellte das deutsche Versprechen der sozialen Marktwirtschaft so nachhaltig in Frage wie keine andere Entwicklung zuvor. Ob es weiterhin eingehalten werden kann, ist fraglich. Eine Krisengeschichte also eben nicht, jetzt hat die Marktwirtschaft gesiegt und so weiter, sondern das exakte Gegenteil. Eine Krisengeschichte also bis zum Kollaps der Modernisierung, seitdem ist Deutschland und es gilt die zentrale Sorge des Buches. Zitat: Gelingt es uns, in Deutschland dauerhaft genügend Intelligenz, Fleiß und Einsatzfreude, in Klammern auf Neudeutsch Human Resources, zu mobilisieren, um das erreichte Niveau zu halten, im weltweiten Wettbewerb zu verteidigen und fortzuentwickeln. Zitat Ende. Was zunächst einmal wie ein Programm zum rücksichtslosen Erwerb nationalen Reichtums klingt, wird direkt im Anschluss mit rhetorischen Fragen ins Gegenteil verkehrt. Können wir uns den Wohlstand noch leisten, ist dann die paradoxe Frage, die aus der Absicht zur Rücksichtslosigkeit entsteht. So gibt er sich selbst die Vorlage, all jene sattsam bekannten Forderungen zu radikalisieren, die in Hartz IV mündeten. Nur wendet er sich gegen das dabei errichtete Arbeitsregime, also der ist ein Hartz IV-Gegner. Völlig wahnhaft bezeichnet er Hartz IV permanent als soziale Grundsicherung, eingeführt von weltfremden Gleichheitsaposteln. Und die sind auch noch multikulturell alle. Seine Klagen hingegen sind die gleichen wie die, mit denen Hartz IV legitimiert wurde. Das Lohnabstandsgebot sei nicht berücksichtigt, es würde nicht genügend Anreize zur Arbeit gesetzt und so weiter. Erkennbar sei das alles daran, dass sich die Existenz des leistungsunwilligen Packs verstetige. So landet er wieder bei der Degeneration, also jetzt 100 Seiten später, nach ganz vielen Klagen über falsche Arbeitsmarktpolitik. Zitat: Durch unsere Art, die materielle Armut zu lindern, fördern wir 4-millionenfach Passivität, Indolenz sowie die Armut im Geiste und rauben den Menschen Stolz und Selbstbewusstsein, also durch irgendwie Geld geben. Das ganze Kapital zu Armut ist dem Nachweisversuch geschuldet. Ziemlich viel trinken. Weil ich gestern ziemlich viel getrunken. Habe ich das Kapital gesagt? Ja. Nein, ich meinte das Kapitel zur Armut. ist dem Nachweisversuch geschuldet, dass die Armut Resultat von Leistungsunfähigkeit ist und Leistungsunfähigkeit wiederum aus Willensmangel besteht. Dazu, dass sich der Wille an den Eigentumsverhältnissen bricht und dass die Realisierbarkeit der Arbeitskraft Krisenmechanismen unterliegt, kein Wort. Das dreht er so weit, dass er mit Erich Fromms Konsumkritik argumentiert, Konsum lasse den Sinn im Leben vermissen, weswegen bedingungsloses Grundeinkommen, also Hartz IV, den Menschen den Sinn ihres Lebens nehme. Woran die Rassenbiologie fixiert ist, was da also ewig dauern soll, wird so langsam klarer. Es ist die Arbeit. Das ist ein spezifischer Aspekt von ihr noch, da komme ich noch zu. Bei den kulturell angeblich an Armut gewöhnten Muslimen sei es noch arger. Hier verhindere Hartz IV von vornherein jede Integrationsbemühung, denn die kämen gar nicht auf die Idee, sich zu mühen, wenn ihre Sozialtransfers höher sind als ein überdurchschnittlicher Lohn in ihren Heimatländern. Dass die auch die Preise hier bezahlen müssen, denkt ja nicht dran. Der vorausgesetzte antimuslimische Rassismus besteht auch bei Sarrazin im klassischen Bild von den faulen Orientalen. Er ist nur, wie oben erläutert, überlagert von der Ehrfurcht-Hass-Ambivalenz, die aus den Machtkonstellationen des Weltmarkts entsteht. Also das so ein kleiner Ausflug um irgendwie, da sage ich nichts weiter zu, aber diese These, das ist eigentlich der Antisemitismus von heute und gar kein Rassismus, ist weitgehender Bullshit, weil das, ja, ist es relativ offensichtlich, dass das ein Rassismus ist. Dass Deutschland, und so löst sich die Frage nach dem Verhältnis zur Krise so langsam, dass sich bei Sarrazin abschafft, ist der Zustand, in der es keine Krise mehr geben kann. Es ist dies eine Krisenwahrnehmung, die sich verschoben und auf anderer Ebene zu den im weiteren Sinne politökonomischen Debatten vollzieht. Die oberflächlichen Erscheinungen der Krise, also Entwertungsdrang, Kreditklemme, defizitäre Staatshaushalte, letztlich die Vermittlung des Kapitals, zusammengefasst also alle Ereignisse, die in der Zeit stattfinden, kommen hier gar nicht vor. Dafür aber das, was hierin wiederum nicht vorkommt, weil die Krise hierauf höchstens überzugreifen droht, in der öffentlichen Formulierung. Also die Welt der Arbeitskraft, die Produktion und so weiter. Zusammengefasst also Geformtes ohne seine Form. Also das, was er den ganzen Tag ansonsten an seinem Schreibtisch behandelt, in seinen ganzen Statistiken und so weiter, das gibt es nicht in dieser Theorie. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Zitat: Wenn in Deutschland kontinuierlich investiert wird, dann stellt der deutsche Kapitalstock auch künftig keinen Engpass in der Wirtschaftsentwicklung dar. Hinsichtlich Quantität und Qualität der Erwerbstätigen muss man sich schon eher Sorgen machen. Zitat Ende. Gleichzeitig, und hierin besteht die Pointe der Verschiebung, werden Arbeitskraft, Produktion und so weiter unmittelbar mit den Zirkulationsprozessen in der Krise identifiziert. Der Naturzustand, in dem sich die Arbeit bei Sarrazin findet, ist die entwertete Arbeitskraft. Und der Wille, der aufgebracht werden muss, ist die Anerkennung dieses Sachverhalts, beziehungsweise erfüllt sich in dem Wunsch, den Arbeitszwang als solches, der die Krise verschärft, geltend macht, als Sinn des Lebens zu erfahren. Also wenn ihr jetzt gerade die Formulierung erfüllt sich in dem Wunsch komisch gefunden habt, das ist so gemeint. Das ist paradox, triebökonomisch kann der Arbeitszwang kein Wunsch sein. Die Abwehr des Triebs strebt aber genau das an. Und das drückt sich eben in so einer Anordnung der Dinge in der Theorie dann aus. Der Wille, der die Degeneration aufhalten soll, richtet sich nicht gegen die Entwertung in der Krise, sondern soll das Kunststück vollbringen, die Wertlosigkeit unter der Bedingung gesteigerter Herrschaft anzuerkennen. Wenn die Diagnose lautet, dass wir uns den Wohlstand nicht mehr leisten können, exakt also der Zustand der Überakkumulation, dann muss der eigentliche Reichtum in etwas anderem bestehen als in den zirkulativen Erscheinungsformen, also in Ware und Geld. Und Krediten und Besitztitel an allen möglichen. Die Rassenbiologie verzichtet auf eine Krisenerklärung und fantasiert die Unabhängigkeit der durch und durch kapitalistisch geformten Existenz der Einzelnen von den Krisenerscheinungen. Sie ist die imaginierte Rückeroberung der geopferten Autonomie. Also in dem Punkt vorher das stabile Subjekt, das rassistische, opfert seine Autonomie, rassifiziert sich damit selbst. Und in dem Mythos wird die Rückeroberung dieses Opfers imaginiert. exemplifiziert an obigem Zitat, also das mit dem Kapitalstock und der Qualität der Arbeit. Der deutsche Kapitalstock, der auch künftig keinen Engpass darstellen wird, ist schon raffendes Kapital, schaffendes Kapital natürlich. Fehlt nur, dass auch die nationale Arbeit welches wird. Sarrazin präsentiert nichts, was sich irgendwie als Krisenerklärung deuten ließe, weil er gar nicht davon ausgeht, dass ein kurzfristig lösbares Problem aufgetreten ist. Und die hiesige Öffentlichkeit redet hier nur in dieser Hinsicht von einer Krise. Er aber bohrt die wirklich dicken Bretter, auf die es ankommt. Wert und Entwertung sind bei ihm eine Sache von Generationen, also für die Ewigkeit. Er behauptet nicht, im Integrationsmangel oder der Gebärverweigerung Gründe für die Krise gefunden zu haben, sondern eben Verweigerung am Positiven. Verweigerung der Beteiligung an der kollektiven Unabhängigkeitserklärung der Opfer, die um die Produktivität betrogen werden, die in ihnen schlummert. Die Logik hier ist, dass Reichtum die Möglichkeit zu arbeiten ist. Reichtum ist bei ihm nichts Vermitteltes, sondern etwas, was sich ganz grundsätzlich gegen die Individuen verselbstständigt hat. Und dieses Verselbstständigte ist gleichzeitig ihre ganze Existenz. Und die wird darin imaginär verteidigt. Daher fällt auch der Gedanke, dass der kapitalistische Reichtum immer auch Formen annehmen muss, in denen er verbraucht wird, unter den Tisch. Der Sparzwang, den alle als Lösung der Krise ansehen, muss in dieser existenzialistisch imaginierten Parallelgesellschaft gar nicht mehr daraufhin überprüft werden, ob er vielleicht nur zu fortgesetzten Entwertung führen könnte, weil er die Nachfrage senkt. Die entwertete Arbeit ist ohnehin das Ideal. Ob sie entlohnt wird oder nicht, ist nach Sarrazin ganz explizit zweitrangig. Hauptsache, der Mensch ist beschäftigt. Die Abhängig, also der findet auch eine Eurojobs zu teuer bezahlt. Hartz IV selbst sollte schon der Lohn sein. Also die Abhängigkeit aller von allen, also Deutschland, ist mythisch vorhanden und kann als solcher von Krisenphänomenen gar nicht in Frage gestellt werden. Die Abhängigkeit wird daher auch durch nichts hergestellt. Sie droht ausschließlich zu verfallen. Und wenn dem entgegengearbeitet wurde, findet sie den Ausdruck in der Identität der Einzelnen. Das natürlich nur, wenn alle mitmachen. Es geht ja um die Abhängigkeit aller von allen. Es gilt hier in kruder Verdrehung von Smith nicht der Reichtum der Nationen, sondern die Nation ist der Reichtum. Weiterhin ergibt sich die Formlosigkeit des Reichtums aus der Fortsetzung der These davon, dass der Mensch ein territoriales Wesen sei. Also jetzt direkt der nächste Satz nach dem Zitat von ganz am Anfang. Denn daran, am Territorium, die mögliche Jagdausbeute, hingen die landwirtschaftlichen Erträge oder die Möglichkeiten zur Ausbeutung von Bodenschätzen. Das Territorium war auch die Basis für das Wachsen der Bevölkerung und die Akkumulation wirtschaftlicher und politischer Macht. Also letztlich ist der bürgerliche Reichtum bei ihm komplett Raub. Diese Eigenart, eine Parallelgesellschaft zu fantasieren und diese technisch-administrativ verwalten zu wollen, sorgt für die Möglichkeit, bei der Analyse auch in ihr zu verweilen und die Realität, der gegenüber der hypostasierte Autonomiewunsch entsteht, zu vernachlässigen. Und das, mythische Sphäre ist natürlich die ideale Ergänzung zur Ratlosigkeit in der Krise. Wenn man irgendwie genug hat von den ganzen Statistiken und so weiter und dann nach Hause kommt, dann kann man das imaginieren und auch mal ein Buch drüber schreiben. Also das ist sozusagen die Familie der Nation, die er da skizziert. Und da ist natürlich das mit den Nachkommen eine ganz wichtige Sache. Und irgendwie, aber die Tochter soll auf keinen Fall so ein Ausländer. Nee. An dieser Stelle möchte ich die Besprechung Sarrazins zunächst einmal abbrechen. Festzuhalten ist noch, dass diejenigen, die sich gegen Sarrazins Rassenbiologie wehren, nicht bereit sind, die Resultate der Krise so anzunehmen. Die kämpfen noch, wie Sarrazin dies impliziert. Zwar bewegen sie sich im gleichen Orbit, betonen aber gegen Sarrazin die Aktivität. Also innerhalb der realen Zeit gegen die Entwertungsmechanismen und so weiter. Wobei unklar ist, ob sie diese in der mythisch-völkischen Parallelwelt propagieren oder in Bezug auf die reale Geschichte und ihre Krisenphänomene. Bevor ich dazu komme, dies zu beurteilen, also auch wieder an den Beispielen Gabriel und Schirmacher, möchte ich aber noch auf die historische Konstellation erinnern, an die historische Konstellation erinnern, in der diese Denkfiguren entstanden sind. Wie ist es jetzt mit der Zeit? Um 11 gibt es Kaffee, sagst du?
Ja, steht dann da erstmal. Also
genau, genau, wobei das jetzt sozusagen inhaltlich ein bisschen Bruch ist, ja, aber jetzt 10 Minuten Pause ist.
Der Kaffee ist ja auch nicht da.
Und ist, genau, das macht keinen Sinn. Dann, dann rede ich jetzt von der konservativen Revolution. Das mache ich jetzt mit dem Ziel, nochmal zu der Frage zurückzukommen, was ist überhaupt mit der Bildung und dem Geist bei der ganzen Angelegenheit und ist das wirklich so deterministisch, wie die Kritik behauptet? In der ersten Hälfte der 1990er Jahre wurde es in der antifaschistisch orientierten radikalen Linken in Deutschland üblich, sich mit der neuen Rechten zu befassen, die neue Rechte großgeschrieben. Im Gegensatz zu vorherigen Publikationen zu Neorassismus und Narzissmus ergab sich damit einerseits eine Verschiebung von der Analyse der Organisation rechtsradikaler Aktivistinnen hin zu der präfaschistischen Gesellschaftstheorie und denjenigen Fraktionen innerhalb der Rechten, die diese zu erneuern gedachten. Also es ging da so um Entstehungsgeschichte der Jungfreiheit und solche Sachen. Gleichzeitig bedeutete die Verschiebung auch eine Reaktion auf neue gesellschaftliche Umstände. Die Analyse präfaschistischer Gesellschaftstheorie diente vornehmlich der Erarbeitung adäquater Kategorien zur Kritik der nationalen Begeisterung, die die Wiedervereinigung hervorrief und trug. Es geht also um den Zeitpunkt, ab dem auch bei Sarrazin keine Krise, sondern nur noch Deutschland existiert. Wenn zuvor von den neuen Rechten die Rede gewesen war, war dies zumeist an rein zeitlich und im Wortsinne gemeint. Ebenso, wie sich auch davon reden lässt, dass der Gemüsehändler bereits neue Kartoffeln anbiete. Verhandelt wurde die Entstehung im weitesten Sinne Rechter, gleich rechts von der CDU, Parteien und Vereinigungen, die nicht mehr vornehmlich aus alten Nazis bestanden, aber das Gleiche dachten. Wer sich hingegen mit der neuen Rechten großgeschrieben befasste, tat dies mit der Annahme, es entstehe gerade eine theoretische Strömung in Wissenschaft und Publizistik, die an Theorien anknüpft, die in der Ideengeschichte unter konservative Revolution oder Jungkonservatismus läuft. Ihre Hochphase hatte diese Bewegung zwischen dem Ersten Weltkrieg und der nationalsozialistischen Herrschaft und sie gilt je nach Pointierung der einzelnen Autoren entweder als Vorläufer oder als theoretische Stütze des NS. Das Selbstverständnis, mit der diese gegen die Weimarer Republik agitierenden Intellektuellen sich für jung und revolutionär hielten, muss unmittelbar gedeutet werden als eine Reaktion darauf, dass jeder Konservatismus rein formal werden würde, wenn er bloß anstrebte, wozu er seinem Namen nach verpflichtet ist, nämlich die Verteidigung des Bestehenden gegen die Neuerungen. Also das, was im Völkischen gerade nicht passiert. Ein Konservatismus zur Zeit der bürgerlichen Revolutionen, der es mit der feudalen Ordnung hält, hat zwangsläufig etwas anderes zum Inhalt als ein Konservatismus 100 Jahre später, der gegen eine, aus seiner Sicht drohende, sozialistische Umwälzung die bürgerliche Ordnung verteidigen muss. Und selbst dies ist nur die oberflächlich politische Fassung des konservativen Problems mit der Geschichte, dem die konservativen Revolutionäre in irgendeiner Weise gerecht werden mussten, wenn sie eine geschichtsmächtige Rolle spielen wollten. Und das wollten sie. Wesentlich bestimmt ist das Problem erst dadurch, dass es sich bei der bürgerlichen Gesellschaft um eine Gesellschaftsform handelt, die aus sich selbst heraus Geschichte schafft. Das heißt, durch permanente Revolutionen ihre eigenen Voraussetzungen, ihre jeweils vorausgehende Stufe unwiederbringlich zu ihrer Vergangenheit macht. Wer, wie die konservativen Revolutionäre der 1920er Jahre, die kapitalistischen Verhältnisse über 100 Jahre nach der Französischen Revolution bewahren wollte, hatte sich der dynamischen Natur der zugehörigen sozialen Ordnung zu beugen und sie daher paradoxerweise erneuern wollen müssen. Konservativ im Allgemeinen war es also geworden, den jeweils jüngsten Stand der gesellschaftlichen Ordnung zu erzwingen und individuell hatten all jene die Erbschaft anzunehmen, auf die Sarrazin mit dem Goethe-Zitat verweist. Also dieses, was du ererbt hast, musst du dir aneignen. Man hat diesen geerbten Reichtum nicht mehr. Das ist das ganz spezifische oder die ganz spezifische Erfahrung im Gegensatz zum alten konservativen Reichtum, der feudal vererbt wird. Durch die Beschränkung der nationalen Souveränität nach 1945 wurde die konformistische Revolte, die im zugehörigen Ressentiment steckt, um ihre Dynamik gebracht. Einerseits entfiel mit dem Nachkriegsboom die Notwendigkeit, die Resultate der Krise zu mythologisieren. Der faschistische Ausnahmezustand wurde in die postfaschistische Normalität integriert. Und andererseits änderten sich die geopolitischen Voraussetzungen. Das Wüten der Wehrmacht in Osteuropa hatte das schwärmerische nationalbolschewistische Russlandbild zudem unmöglich gemacht. So fielen die konformistische und die revoltierende Geste auseinander. Die konformistische Gebärde, also diejenige, die die eigene Ohnmacht als Opfer zelebriert und sich auf das richtet, was schicksalhaft ohnehin zu passieren scheint, musste sich zwangsläufig positiv auf die Westmächte, insbesondere die USA, richten, während die revoltierende Gebärde, die die Macht des eigenen betont, beim deutschen Wesen verweilen musste. Der antiwestliche Kern der konservativen Revolution blieb so blockiert. Am ehesten noch konnte er sich in der Friedensbewegung erhalten, dort aber mit umgekehrten politischen Vorzeichen und getragen von eben jener verweichlichten Moral, die von rechts als Wurzel allen Übens ausgemacht wurde. Im Rahmen der Vergangenheitsbewältigung nach der Wiedervereinigung änderte sich dies wieder, wenn auch unter neuen Bedingungen. Die Renationalisierung der Politik wurde von Seiten der Linken mit einem dekonstruktivistischen Antinationalismus begegnet. Stellvertretend hierfür aus diesem Buch von Volker Weiß ein Zitat, das er als Fazit aus seiner Darstellung zieht. Zitat: Das Ende von wahlweise der Geschichte, Nation, Kultur oder des Abendlandes stand, ging es nach den hier besprochenen Autoren, und das sind die gleichen, die ich auch verhandle, mehr als einmal vor der Tür. Es trat indes nie ein, und das hängt auch damit zusammen, dass die als sterbend beschworenen Größen nicht statisch sind, sondern stets der Veränderung unterliegen. Nationen und ihre Bevölkerung hat es nie in einer bestimmten Form schon immer gegeben, sie sind stets dem Wandel unterworfen. Das ethnisch homogene Vaterland ist eine unselige Fiktion, die sich in nationalistischer Politik realisieren soll. Das einfach als stellvertretend für das, was in der Linken dazu so gedacht wird, wenn sie sich überhaupt drum kümmert. Wie wenig die Reduktion des Nationalismus auf die Verteidigung von etwas Fiktivem den behandelten Theoretikern gerecht wird, zeigt eine genauere Analyse des von ihnen propagierten nationalen Bewusstseins. Denn zum Begriff der Fiktion und zur Betonung der Dynamik bringen es gerade die vorfaschistischen Vertreter locker. Und dies sogar sehr explizit. Ortega y Gasset etwa schreibt, Zitat: Um uns zu erklären, wie Frankreich und Spanien geworden sind, also das ist jetzt aus der Aufstand der Massen, und das ist von 1929, glaube ich. Um uns zu erklären, wie Frankreich und Spanien geworden sind, setzen sie, die Historiker, voraus, dass Frankreich und Spanien als fertige Gebilde im Grund der französischen und spanischen Seele existierten. Als hätte es von Anbeginn, bevor es noch Frankreich und Spanien gab, Franzosen und Spanier gegeben. Als wären Franzosen und Spanier nicht einzig das Ergebnis einer 2000-jährigen Bemühung. Zitat Ende. Spengler diskutiert das Problem der Nation ähnlich, aber spezifischer unter der Frage, ob die Nationen, gemeint sind dann natürlich immer die europäischen, republikanischen oder dynastischen Ursprungs, das heißt letzteres, ob sie von großen Herrschaftshäusern mit zwingendem Willen hervorgebracht sind, was er natürlich bevorzugt. Mit dem republikanischen kann er nichts anfangen. Seine Antwort ist leicht zu erraten. Alle Nationen des Abendlandes sind dynastischen Ursprungs. Es ist die Kaiseridee, welche eine Anzahl von Urvölkern der karolingischen Zeit zur deutschen Nation verschmolzen hat. Deutschland und Kaisertum sind untrennbare Begriffe. Das französische Volk ist durch seine Könige aus Frankreich und Westgoten zur Einheit verschmolzen worden. Die späteste Nation des Abendlandes ist die preußische, eine Schöpfung der Hohenzollern. Zitat Ende. Formulierungen wie diese sind keine zähneknirschenden Eingeständnisse vom strammen Nationalisten, sondern ganz im Gegenteil Voraussetzung ihrer Darlegungen, die sie durch ihre herrschaftlichen Absichten setzen. Denn zum einen müssen sie gegen die naturrechtlichen Aspekte der nationalen Erzählungen der bürgerlich-revolutionären Nationalstaaten vorgehen, weswegen sie gezwungen sind, gegen diese einen eigenen Gründungsmythos zu erzählen. Hierher kommt die 2000- und nicht 150-jährige Bemühung her. Und hierin besteht ihr konservativ-antibürgerlicher Gehalt. Noch einmal Spengler hierzu, Zitat: Am Ende des 18. Jahrhunderts vollzieht sich jene merkwürdige geistige Wendung, durch welche das Nationalbewusstsein sich von dem dynastischen Prinzip emanzipieren will. Zitat Ende. Zur anderen, revolutionären Seite hin, denken sie das Anrecht darauf erobern zu müssen, als wiederkommende Elite selbst zu herrschen und somit die Nation auf neuer historischer Stufe zu erneuern. Ein statisches Verhältnis der Nation wäre hier hinderlich. Und zwar umso mehr, je stärker der revolutionäre Pol des konstitutiven Widerspruchs betont wird. Gegenstand dieser Überlegung war dann, also beim revolutionären Pol, nicht mehr die Nation, sondern das Volk und vor allem die Rasse. Aber auch hier führte die gleiche Dynamik die Gedanken. Nur verwandelt sie am Ende die politischen Bestimmungen, die aus dem Begriff der Nation folgen, in selbstherrliche Setzungen, die politisch nicht mit dem nationalen Recht, sondern mit der staatlichen Souveränität kurzgeschlossen werden. Es gebe, schreibt Spengler, eine, Zitat, ungeheure Schwierigkeit, dem Wesen der Rasse nahe zu kommen. Aber die besteht ihm zufolge nicht in der Annäherung an deren, Zitat weiter, inneres Wesen, ihre Seele, denn davon redet unser Gefühl deutlich genug. Was ein Mensch von Rasse ist, wissen wir alle auf den ersten Blick. Aber welche sind die Merkmale für unser Empfinden, vor allem fürs Auge, an denen wir Rassen erkennen und unterscheiden? Zitat Ende. Spenglers Antwort hierauf ist, es gibt keine. Im Rahmen eines antidarwinistischen Rundumschlags gegen Versuche, Rasse wissenschaftlich an äußeren Merkmalen festzumachen, führt er das postulierte Gefühl für die Rasse auf einen Willen zu diesem Gefühl zurück. Wieder Zitat Spengler. Sie, also die Wissenschaft, die nicht einmal zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen unterscheiden könne, Zitat weiter, reden von Anpassung und Vererbung und Verderben also durch eine seelenlose Kausalverkettung von Oberflächenbezügen, was hier Ausdruck des Blutes und dort die Macht des Bodens über das Blut ist. Geheimnisse, die man nicht sehen und messen, sondern nur von Auge zu Auge erleben und fühlen kann. Zitat Ende. Und schlussendlich, Zitat weiter, wo es ein Rasseideal gibt, und das ist in jeder frühen Kultur, da bewirkt die Sehnsucht einer herrschenden Klasse nach diesem Ideal, der Wille, so und nicht anders zu sein, ganz unabhängig von der Wahl der Frauen, dass dieses Ideal sich endlich verwirklicht. Also das Beiläufige, irgendwie kommen die Frauen davor, aber erwähnt werden sie nur in so Halbsätzen, ist haargenau wie bei Sarrazin hier. Also diese Analogie mit der neuen Rechten ist nicht so falsch, aber eben nicht das Zentrale.
Darf ich da vielleicht eine kleine Ergänzung machen? Um das bei Spengler nicht falsch zu verstehen. Bei Spengler bedeutet der Begriff Rasse nicht das, was biologisch Subspezies ist.
Genau.
Er sagt das ganz klar, man muss unterscheiden zwischen Rasse, die man hat, das allein ist das Interessante, philosophisch, theoretisch interessant, und Rasse, zu der man gehört, das würde höchstens die Zoologen interessieren.
Genau, da ist er unglaublich abschätzig und sowas. Also
das ist nicht in dem Sinne ein biologisches Einteilungskriterium wie also dieser biologische Subspezies oder Rasse.
Genau. Und das ist gar nicht so spezifisch für den. Also ein Großteil.
Das ist eine Art mythische Qualität.
Genau. Und ein Großteil dieser Literatur macht das so. Ja. Und das muss man irgendwie berücksichtigen, wenn man redet, da ist ein Biologismus oder sowas am Start. Da ist nämlich gar kein, also in dem Sinne gar kein Biologismus am Start. Die bei Sarrazin implizite männliche Genealogie ist hier noch explizit und die Pointe besteht darin, dass die hier beschriebene Rückkehr zum Rasseideal jeder frühen Kultur nicht die Wiedererrichtung eines historisch früheren Zustands meint. Also, weil Zeit ist ja sowieso ausgeschlossen in dieser Welt. Vielmehr ist in der zeitlichen Abfolge die Selbstherrlichkeit des Willens die letzte Schöpfung der Nation, die diese in den Untergang treibt, weil sie über diese hinausgeht. Also der Untergang ist bei Spengler positiv. Das ist das kommende Reich und so weiter. Auch hier ist Spengler eindeutig. Zitat wieder. Aber die Rassen des Abendlandes sind nicht die Schöpfer der großen Nationen, sondern ihre Folge. Sie sind sämtlich zur Karolinger Zeit noch nicht vorhanden gewesen. Es ist das Standesideal der Ritterschaft, das in Deutschland wie in England, Frankreich und Spanien in verschiedener Richtung züchtend gewirkt und in weitem Umfange das durchgesetzt hat, was heute innerhalb der einzelnen Nationen als Rasse gefühlt und erlebt wird. Zitat Ende. So erzählt sich der konservativ-revolutionäre Mythos von der revolutionären Seite her. Leicht ist zu erkennen, dass die Bejahung des Untergangs bei Spengler seine gesamte Geschichtskonstruktion erfasst hat. Die Irrationalität des Mythos, an der Nicht-Existenz des Objekts der Nation festzumachen, wie die Literatur zum Biologismus es tut oder wie das Zitat gerade von Weiß, ist verfehlt, weil so die Möglichkeit vergeben wird, zu verhandeln, wie es denn überhaupt entsteht. Was die Elite an Neuem zu setzen hat, damit sie ihre Herrschaft bewahren kann, ist die Frage, die dann nicht mehr gestellt werden kann. Genau an dieser seltsamen zeitlichen Konstruktion hängt aber der Sinn der Rede von der konservativen Revolution. Wie es sich mit dem Mythos von der konservativen Seite her verhält, ist wiederum bei Ortega y Gasset zu erfahren. Nach der Darlegung, dass die Nation das Ergebnis 2000-jähriger Bemühungen sei, formuliert er den gleichen Gedanken wie Spengler, aber mit einer skeptischen Pointe, die andeutet, dass er den Verbleib im Rahmen der Nation für erstrebenswert hält. Zitat Gasset: Die relative Gleichförmigkeit der Rassen und Sprache, die sie, die Völker, heute genießen, wenn das ein Genuss ist, entstand als Folge der vorherigen politischen Einigung. Zitat Ende. Die Skepsis, die er hier anmeldet, ist motiviert dadurch, dass er mit der Gleichförmigkeit die Anerkennung der Höherwertigkeit der jeweiligen nationalen Eliten bedroht sieht. Daher sind ihm all jene Aspekte Spengler suspekt, die den Rahmen der Nation verlassen. Das für ihn bedeutendste seiner Argumente gegen die Statik der Nation dürfte sein, dass damit der kriegerisch-expansive Charakter des Staates geleugnet werde, dessen Macht die Nation eint. Zitat: Der Staat ist weder Blutsverwandtschaft, noch sprachliche oder territoriale Einheit, noch Nachbarschaft der Wohnplätze. Er ist nichts Materielles, Ruhendes, Gegebenes und Begrenztes. Er ist ein reines Kräftespiel. Der Wille, etwas gemeinsam zu tun. Und darum ist der Staatsidee keine physische Grenze gesetzt. Er steigt oder fällt, das ist der Staat. Keine Bewegung, kein Ding, in jedem Augenblick kommend von und gehend nach. Zitat Ende. Zwar sehe es zu jedem einzelnen Zeitpunkt so aus, als habe der Staat die gerade gegebenen Eigenarten, aber hierbei handelt es sich nur um Durchgangsstadien. Zitat weiter. Aber wir bemerken alsbald, dass diese Menschengruppen mit Gemeinschaftsangelegenheiten beschäftigt ist. Menschengruppe mit Gemeinschaftsangelegenheiten beschäftigt ist. Fremde Völker erobert, Kolonien gründet, sich mit anderen Staaten verbündet. Das heißt, dass sie das scheinbare Prinzip ihrer Einheit unausgesetzt zu überwinden trachtet. Nur diese Doppelheit der wirkenden Kräfte, die Einheit, die er schon ist, und die umfassendere, die er werden möchte, erlaubt, das Wesen eines Nationalstaats zu verstehen. Zitat Ende. Ja, genau. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach hier kurz. Genau, ich mache es sowieso jetzt kürzer. Worauf ich damit hinaus will, ist zum einen zu sagen, diese Idee, da ist ein geistiges Prinzip, was gegen das Biologische wirkt, ist völliger Quatsch, weil gerade die Betonung des Geistigen ist die Dynamik der Rassenbiologie. Und das Fixe, Naturhafte, also im naturwissenschaftlichen Sinne, ist immer nur ein Zwischenstadium, auf dem man sich ausruhen kann. Und dieses Ausruhen können steckt, also und irgendwie die Kritik dieses Ausruhen können steckt auch immer schon in der Betonung der, da ist die Bildung und sowas und eben auch bei Sarrazin. Und das andere, worauf ich darauf aufmerksam machen wollte, sind diese seltsamen Formulierungen vom Staat, die ja so ziemlich unmittelbar assoziierbar sind mit dem Kapital. Also es ist nichts Materielles, nichts Ruhendes, nichts Gegebenes und nichts Begrenztes. Es ist eine Einheit, die ist und mehr werden möchte und so weiter. Also die Identifikation von dieser diese mythische Parallelwelt mit der Zirkulation und den Bewegungen da drin passiert immer. Und da sind diese Ortega y Gasset-Zitate ganz bezeichnend. Bei Spengler muss man das alles loswerden. Also der strebt immer danach, all diese ganzen Bewegungsprinzipien für noch mehr Bewegung, und eben das ist dann eben Reich und so weiter, wegzuschmeißen, also das immer weiter mythologisieren. Deswegen ordne ich den als, das ist der revolutionäre Pol der Sache, ein. Und bei Ortega y Gasset, der will eigentlich tatsächlich konservativ sein, aber sein ganzes Ideal von was ist der Mensch und sowas ist schon so komplett bürgerlich, also er will feudal konservativ sein, aber das Bild ist so komplett bürgerlich, dass er da wieder eine Standesgesellschaft draus macht. Und ja, das ist dieses seltsame, ja, das seltsame Verhältnis, was die beiden zueinander haben. Und das wäre mein Vorschlag, irgendwie ist zu interpretieren als, als dieser Konflikt auf der einen Seite die Resultate der Krise anerkennen, also die entwertete Arbeitskraft verherrlichen und auf der anderen Seite immer noch gegen die Entwertungsprozesse kämpfen. Ja, das ist haargenau der gleiche Konflikt. Und ja, da können wir erstmal eine Pause machen. Und wir können auch eigentlich, also der weitere Teil wäre jetzt noch, wie ist das im Bildungskapitel von Sarrazin? Aber das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich alles denken. Und nicht, dann können wir eher noch. Genau, können wir gleich mehr. Genau.
Wenn wir jetzt Pause bis halb, um halb zwölf, bitte fühlt sich wieder hier. Ja, darf ich den Kaffee auf den Wagen. Thank you.